Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lopp und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joelle zusammen. Ist bei dir schon die After Australian Open Depression eingebrochen?
Hallo zusammen. Ja, so ein bisschen, wobei ich sagen muss, es ging ja eigentlich direkt weiter mit Tennis. Wir haben ja auch dann eigentlich schon gestern hier wieder Tennislaufen gehabt, nämlich, was war das? Montpellier ist, glaube ich, gerade bei den Herren. Und auch Damen Abu Dhabi lief hier so ein bisschen. Also Tennisgeschehen geht weiter. Und wir wären ja auch eigentlich gestern in Koblenz gewesen beim Challenger, wo wir auch schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, waren.
Ja, 2 oder 3 Jahren, genau.
Aber wenn es hier einmal schneit, dann ist hier Schneechaos und dann kamen wir leider nicht weg.
Ja.
Kann keiner mehr Auto fahren auf einmal.
Leider hatten wir gestern genau Karten gehabt für Koblenz Open, das Challenger. Aber hier im Rhein-Main-Gebiet hat es komplett geschneit und dann war komplettes Verkehrschaos. War sogar in den Nachrichten rund um Wiesbaden 30 Kilometer Stau auf den Autobahnen. Also absoluter Wahnsinn. Leider konnte man nicht gucken.
Aber ja, gut. Aber zurück zu deiner Frage. Auf jeden Fall leichte Australian Open After Depression.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben ja nochmal schöne Matches gehabt. Schöne Halbfinale und Finaltage.
Ja, jetzt mal direkt vorab. Wenn du die Australian Open jetzt mal einordnest, sowohl das, was du gesehen hast bei den Herren und bei den Frauen, wie sehr haben sie sich dieses Jahr gepackt im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Jahren?
Ich muss sagen, ich glaube, die Frage haben wir uns ja auch schon mal gestellt, ob das alles so ein bisschen langweilig geworden ist.
Mhm.
Und ich muss mir die Frage, kann ich beantworten mit ja. Also ich finde schon, es waren ganz, ganz wenig Matches, die mich gepackt haben. Das einzige Match, was mich wirklich richtig gepackt hat, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, ich war so nervös oder es ist irgendwas mit mir passiert,
ja,
das war das Halbfinale von Sinner gegen Djokovic.
Mhm.
Und die anderen Matches, die waren teilweise gut anzugucken, aber mich hat kein Match so richtig gepackt. Und das war früher, weil ich vielleicht aber auch so ein Fan war von Nadal, von Federer, wenn die gespielt haben und haben dann irgendwie einen Grand Slam gewonnen oder ein gutes Halbfinale gespielt,
ja,
war ich ja vielleicht irgendwie anders drin. Aber das hatte ich jetzt bei den Australian Open leider gar nicht. Wie sah es bei dir aus?
Ja, also ähnlich das, was da haben wir schon drüber gesprochen, dass es jetzt wenig Matches gab, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben. Es muss ja nicht immer eine krasse Spannung sein, ja, dass es super eng ist oder wie auch immer, sondern auch spielerisch. Da gab es wirklich wenig Matches, wo ich sage, wow, das war jetzt mal interessant, wenn ich von allen Spielern ich persönlich am interessantesten fand zuzugucken, ist für mich Lorenzo Musetti. Finde ich einfach, macht Spaß, dem zuzugucken, von seiner Spielart her. Und natürlich ist es irgendwo beeindruckend, beispielsweise, was ein Sinner macht. Ja, aber es ist dann doch irgendwo vielleicht ein bisschen monoton, wenn man das jetzt die letzten Monate oder gefühlt 1,5 Jahre die ganze Zeit sieht. Und die beiden Halbfinals, die waren wahrscheinlich das Highlight dieses Turniers. Bei den Männern, das, was ich gesehen habe. Und ich hatte auch meinen Nachbar gefragt, ob ich an dem Freitag Tennis geguckt habe. Dann habe ich gesagt, so, ja, also eigentlich habe ich den ganzen Tag am Freitag da die Halbfinals Tennis geguckt, ja, von morgens bis nachmittags. Ja,
ich glaube, ich habe morgen um 8 Uhr eingeschaltet, da waren es gerade am Ende vom 3. bei Zverev gegen Alcaraz. Da haben wir ja beide durchgeguckt,
genau.
Hier im Büro bis ich weiß nicht, ich glaube, es waren dann 8 Stunden, die wir geschaut haben.
Ja, eigentlich haben wir so immer nebenher immer laufen lassen und geguckt und getan und das hat mich schon gepackt. Ja, aber im Großen und Ganzen werden wir vielleicht gleich mal diskutieren. So ein bisschen die Spannung hat dieses Jahr vielleicht so ein bisschen gefehlt, die grundsätzliche Turnierspannung.
Ja. Aber du hast es ja gerade eben, hast du schon angesprochen, Musetti, der dann leider im Viertelfinale gegen Djokovic verletzungsbedingt aufgeben musste.
Genau.
Nachdem er 2-0 Sätze geführt hatte.
Richtig.
Und da jetzt meine Frage. Kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Spieler oder dass die Strapazen über diese 2 Wochen hinweg so hoch geworden sind, weil das Spiel einfach athletischer geworden ist, die Matches von der ersten Runde an einfach schon 50-50 Matches sind, haben wir auch schon drüber gesprochen. Vielleicht vor 20 Jahren, 15 Jahren war das noch nicht so. Die Top-Gesetzten kamen da lockerer durch, hatten vielleicht einfachere Matches, weil das bei den Spielern, die vielleicht gerade so die Top 100 an der Grenze waren, vielleicht noch nicht so professionell in Anführungszeichen waren wie heute. Heute haben wir gesagt, die Dichte ist viel ist größer geworden. Und jetzt zurück zu meinem Punkt. Das ist einfach, die Strapazen so hoch geworden sind, dass solche Spieler oder viele Spieler am Ende, dass dir die Puste ausgeht. Sei es, dass die verletzt sind oder einfach keine Energie mehr haben. Und dann kommt es eben nicht mehr in den Viertelfinals und Halbfinals zu diesen krassen Duellen, so die wir vor 10 Jahren noch richtig gefeiert haben, weil da erstmal die krassen Duelle überhaupt kamen. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Oder war es zu kompliziert?
Nee, ich verstehe, was du meinst. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man nicht unterschätzen kann, ist hier beispielsweise, Musetti hat ja Kritik da auch für bekommen, dass er da halt einfach so bei 3-1 im dritten Satz oder 1-3 aus seiner Sicht dann halt die Hand gegeben hat und aufgegeben hat. Ja, ich glaube, er hat vom Ende vom zweiten Satz hat er gemerkt, er hat irgendwie Probleme. Ich glaube, es war der Oberschenkel.
Ja, wieder Adduktoren, glaube ich. Der hat er letztes Jahr an dem anderen Bein gehabt und jetzt.
Und dass er bei 3-1 ans Net geht und sagt so von wegen, ja, das war's so. Und hat es nicht so weiter versucht. Ja, da ist ihm auch ja Kaspar Ruud zur Seite gesprungen und hat gemeint so, nee, das ist schon genau richtig so, bevor er weiterspielt und sich vielleicht schlimmer verletzt und dann länger ausfällt. Ja, das heißt ja, dass du da Ranglistenpunkte verlierst und dass du Ewigkeiten brauchst, um wieder reinzukommen, ist es schon genau richtig so. Ich sehe das ganz genauso.
Ist ja vernünftig. Wir hatten ja bei Nadal häufig, der hat dann immer bis zum bitteren Ende gespielt und hat dann eine größere Verletzung in Kauf genommen.
Das ist die Gefahr, die du hast, ja. Ich glaube einfach, dass die, wie du sagst, das ist von der ersten Runde an, die Dichte ist so extrem geworden, so gut. Die Spieler zwischen 50 und 100 sind einfach so gut und so fit, dass die Belastung einfach deutlich größer geworden ist. Mhm. Ja, im Vergleich jetzt vielleicht noch zu den Jahren davor. Ja, muss man dazu sagen, klar, dafür waren die vielleicht damals in Anführungsstrichen nicht so fit, einfach aus dem Grund, weil das Wissen vielleicht nicht vorhanden war. Ich meine,
man kann das auch nicht. Sie mussten es auch nicht.
Mussten es auch nicht, aber vielleicht, genau, war das Know-how noch nicht da. Man darf nicht sagen, wie beispielsweise, wenn du jetzt Anfang die 2000er gehst, es hat sich ja super viel getan, was allein schon Trainingswissenschaft angeht, was Ernährung angeht, was Regeneration angeht. Das sind ja alles solche Sachen, die jetzt deutlich besser geworden sind. Aber worauf ich hinaus will, ist, dieses System Tennisspieler ist so fein justiert. Und wenn das halt irgendwo so ein bisschen aus den Fugen gerät, dann wird das halt ganz schwer, dass sie da noch mithalten können. Und dann ist das Match halt irgendwie gefühlt dann vorbei. Das ist so mein Punkt. Also ich meine, ich erinnere mich an Matches bei den Australian Open, die gigantisch waren, wie Andy Roddick gegen Younes El-Ainoui. Das ist keine Ahnung, da war der fünfte Satz noch ausgespielt. Da ging es, glaube ich, 22-20 aus. Ja, beide auf dem Zahnfleisch gekrochen. Und das waren irgendwie so dramatische Sachen. Das siehst du aktuell natürlich
sehr, klar, da sehr kommt wenig. Natürlich noch dazu, dass es eben nicht mehr diese Verlängerung gibt im fünften Satz. Es gibt das Match-Tiebreak, der entscheidet. Da hättest du da bestimmt dadurch auch nochmal ein paar dramatische Spiele. Oder wenn ich zurückdenke, jeder kennt wahrscheinlich das Match. Ich glaube, es war Halbfinale Australian Open, Nadal gegen Verdasco.
Ja.
So ein legendäres Match.
2009, glaube ich, war das, ja.
Und wenn man das jetzt vielleicht vergleicht mit heute, wenn so ein Spieler wie Verdasco, der ja dann nicht zu den Top 3 gehört hat zu der Zeit, war ein super Spieler, aber der hat ja auch vielleicht seine Prime, das waren 1, 2, 3 richtig, richtig starke Jahre. Mhm. Wenn man so einen Spieler heute, nehmen wir als Vergleich Musetti, der muss schon, um überhaupt ins Halbfinale zu kommen, so einen Kraftakt hinlegen, dass er gar nicht mehr die Möglichkeit hat, alles reinzulegen in diesen entscheidenden Spielen. Der Akku ist schon halb leer.
Ja.
Und da musst du schon so gut sein, wie ein Alcaraz, ein Sinner, die dann relativ locker durchgehen, die ersten Runden, die dann in der wichtigen Phase, Halbfinale, Finale, dann alle Kräfte noch beisammen haben. Aber wie willst du als Spieler, der sowieso schon schlechte Karten hat gegen Sinner Alcaraz, und dann vorher schon so viel Energie lässt, dann überhaupt erstmal dich mit denen auseinandersetzen? Das ist eigentlich fast gar nicht möglich.
Gerade sehe ich da auch die beiden nach wie vor, und das hat sich auch wieder dieses Jahr gezeigt, eigentlich weit weg von den anderen. Kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen.
Ja. Aber ich meine, die Belastung muss ja so hoch sein für die Spieler, weil wir können ja durchgehen, wie viele Top-Spieler aus den Top 15 sind denn immer wieder verletzt, wenn wir jetzt haben Draper, Musetti,
na gut, jetzt Rune.
Der hat sich ja auch schwer verletzt. Klar, jeder Spieler kann sich verletzen, aber ich habe das Gefühl, die Belastung ist so hoch geworden, die können das gar nicht auf Dauer dieses Niveau halten, um dann auch wirklich die Spieler mal zu challengen, diese Top-Leute, Sinner, Alcaraz.
Apropos, du gerade Rune sagst, es war nicht Kaspar Ruud, der dem Dings zur Seite gesprungen ist, sondern Rune. Wegen seinem Dings, ich wechsle immer die Namen.
Ja, aber der ist wahrscheinlich gerade spürt, wie schlecht es ist, Verletzung zu haben.
Genau.
Ja, und vielleicht nochmal, um deine erste Frage noch zu beantworten, auf der Frauenseite. Da fand ich sehr positiv, finde ich sehr positiv, dass sich da wirklich so eine Bandbreite an Spielern durchgesetzt hat, die man immer wieder in den letzten Runden von einem Grand Slam sieht. Ja, also das sind wirklich sehr, sehr Konstantes geworden, trotz dass nur 2 Gewinnsätze gespielt werden. Richtig. Und diese Anfälligkeit früh rauszufliegen.
Ist riesig.
Ja. Ist riesig. Ja. Ja, das brauchst du eine Gegnerin, die einfach einen Lauf schiebt und dann bist du raus. Mhm. Die sind schon sehr konstant geworden, muss man echt sagen. Das sind immer die gleichen Namen. Es gibt wenig von diesen One-Hit-Wondern, die man noch vor ein paar Jahren hatte. Das sind wirklich immer dieselben Spieler. Und das macht es auch spannend, weil es sind dann schon brisante Duelle. Ja,
allen voran muss man sagen, Sabalenka, die gefühlt immer im Finale ist. Ich hätte dir letztens mal einen Screenshot geschickt. Die ist seit 2024 gefühlt in jedem mindestens im Halbfinale.
Ja.
Und als Beispiel, Novak Djokovic wäre im Viertelfinale rausgeflogen, wäre es Best of Three gegen Musetti. Hätte er 2-0, 3 und 4. Tschüss.
Ja.
Und da ist das natürlich die Konstanz schon extrem stark. Das ist, muss man aber noch höher anrechnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht mal zwei schlechte Sätze hast oder unglücklich verlierst, ist natürlich dann im Damen-Tennis besonders bitter, wenn du die halt hast. Ja, zwei Sätze verlierst, bist du raus.
Aber bleiben wir beim Damen-Tennis und jetzt nochmal deine Frage zu beantworten. Fand ich das besonders spannend? Hat mich das gepackt? Nein. Muss ich auch ganz klar sagen. Also mich haben die Halbfinals bei den Damen, die wurden ja am Donnerstag gespielt.
Richtig.
Und die haben zusammen, glaube ich, 3 Stunden gedauert. Dann waren die hier durch. Und wenn man das mit den Männern-Halbfinalen vergleicht, die haben zusammen 10 Stunden gespielt, Spielzeit gehabt. Klar, die Männer spielen halt auch mehr Sätze.
Ja.
Aber es ist natürlich dann jetzt nicht so packend, wenn man sich das anguckt, dann würde jeder wahrscheinlich sagen, okay, die Männer-Halbfinals waren halt deutlich packender als die Damen-Halbfinals. Und das ist den Regeln geschuldet, sag ich.
100%. Also ich meine, wie soll da in Anführungsstrichen ein Drama entstehen?
Genau.
Ja, dass wenn du 2-0 Sätze führst, plötzlich steht 2-2 in Sätzen. Das,
genau.
Das passiert halt nicht
beim Darm.
Und das sehe ich ja ganz genauso. Man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen.
Ja.
Ich meine, ich glaube, das waren noch nicht mal 3 Stunden. Ich glaube, es waren weniger. Es waren weniger als 2,5 Stunden zusammengerechnet.
Okay.
Ich glaube, das eine Spiel ging
19 oder so. Ich weiß es nicht.
Ging Stunde 17 und das andere Stunde 30. Also knapp 2,5 Stunden, ein bisschen mehr vielleicht. Und natürlich kannst du das dann, wenn du das dann siehst, was Alcaraz und Zverev beispielsweise da abliefern, ja, da denkst du dir natürlich so, ja klar, das ist natürlich halt nochmal 10-mal geiler, aber das ist den Regeln geschuldet. Ja, da kommen wir auch zu, wird ja vielleicht diskutiert, dass man das vielleicht ab 2027 dann ändert.
Ja, und dann muss ich auch sagen, dann finde ich immer, das ist so mein Eindruck, die Damen-Matches sind sehr geprägt von so Nervosität und Anspannung. Ich glaube, weil die nämlich im Hinterkopf haben, dass sie eben nicht einen Fehlstart hinlegen können.
Ja.
Das kennen wir ja selbst aus den Medienspielen.
Ja.
So geht es uns ja auch. Wir sind ja auch viel angespannter, wenn wir Match-Hairbreak spielen. Also ein Match spielen, zwei Sätze und Match-Hairbreak. Als wenn wir jetzt wissen, wir können den dritten Satz ausspielen. Da gehst du viel gelassener rein.
Ja,
hast Bei du. Bei den Alcaraz ist auch ins Finale reingegangen und hat den ersten Satz verpennt.
Ja.
Oder kam, ja, Djokovic hat einfach einen guten ersten Satz gespielt. Aber der war locker, weil er wusste, ich habe noch genug Zeit.
Ja.
Bei den Damen hast du immer das Gefühl, die sind schon sehr, sehr angespannt.
Ja.
Dadurch wird das Spiel auch so ein bisschen, ich will mal sagen, hektisch, weil die wissen, ich kann hier keinen Fehlstart leisten. Und diese Regeländerung würde das natürlich auch schon einmal, könnte mehr Drama entstehen, weil es auch mal in den fünften Satz gehen kann. Und wird vielleicht auch so ein bisschen, die probieren vielleicht mehr aus, sind ein bisschen lockerer vielleicht.
Ja.
Und es wird dann einfach ein bisschen spannenderes Tennis.
Sehe ich auch so. Wurde ja, jetzt könnt ihr direkt vorwegnehmen, der Turnierdirektor von Australian Open, Craig Tiley, hat das gesagt, dass er das halt das Problem sieht, dass die Halbfinals im Vergleich von den Frauen jetzt im Vergleich zu den Herren, ja, wenn man sich die Spielzeit anguckt, dass sie überlegen, dass ab 2027 die Regeln würden es möglich machen, dass man ab dem Viertelfinale im Endeffekt Best of Five spielt. In enger Absprache mit den Damen. Mit den Profis, ob die das machen wollen oder wie auch immer. Und dass da nichts dagegen spricht. Und wir haben uns schon häufig im Podcast dazu geäußert. Ich sage es nach wie vor auch. Das muss kommen. Ja, einfach nicht nur, weil ich sage, ja, weil die Herren machen das, die müssen das auch. Ich glaube, es würde dem Damen-Tennis einfach saugut tun.
Ich glaube auch.
Ja, wenn.
Es könnten legendäre Matches entstehen.
Genau. Wenn einfach bei den Grand Slams auch von der ersten Runde an alles Best of Five gespielt wird. Nicht ab Viertelfinale, ab der ersten Runde Best of Five. Und das würde. Erstens würde das mehr die Topstars noch mehr in Anführungsstrichen schützen vor einem Upset in der ersten Runde.
Ja, gut, in der ersten Runde wird ja noch dann 3 Sätze gespielt, aber ab Viertelfinale.
Wenn man es direkt von der ersten Runde anmachen würde, ja. Und das würde die schützen und es würde sie einfach noch mehr im Endeffekt halt solche, ja, das, was man beim Damen-Tennis die letzten, wenn man sich die letzten 15, 20 Grand-Slam-Sieger, 20 Jahre Grand-Slam-Sieger ansieht, siehst du ja unendlich viele Namen gefühlt, ja. Dass sich einfach noch mehr so Leute dann durchsetzen, wie eine Sabalenka jetzt vielleicht, ja, die einfach so unfassbar konstant spielt. Es würde einfach mehr Topstars vielleicht generieren oder konstantere Topstars.
Ja, und ich meine, warum erinnert man sich an bestimmte Matches? Zum Beispiel 2020 Australian Open Nadal,
ja,
dass er gewonnen hat, das Turnier, durch sein Comeback. Warum ist das Halbfinale jetzt zwischen Alcaraz und Zverev legendär gewesen?
Ja.
Weil es eine Aufholjagd war. Ja, immer oder das die French Open letztes Jahr Alcaraz gegen Sinner, weil es eine Aufholjagd von Alcaraz war.
Ja.
Und das nimmt man ja dem Damen-Tennis komplett, mhm, weil die ja gar nicht die Möglichkeit haben, mal so eine ja, kämpferische Leistung zu bringen, weil das ja nie so richtig gefordert ist. Klar kämpfen die und das sind enge Matches auch mal im, ja, dritten Satz.
Aber es ist kein heroisches Comeback. Ja.
Genau, es kann nicht mal passieren, dass die irgendwie 2-0 Sätze hinten liegen und dann gewinnst du das Finale noch in 5 und du zeichnest dich aus durch einen unglaublichen Kraftakt und, ja, Kampfgeist.
Richtig.
Und das können die.
Ja, ja, aber natürlich.
Die müssen es,
ja,
nur halt nicht, ja, also sie können es nur nicht zeigen, das ist das Problem. Ja.
Ah, ich sehe es genauso.
Aber ich habe jetzt ein Interview gesehen von, ich glaube, Pegula war es. Mhm. Die hat ganz klar gesagt, sie ist nicht dafür.
Mhm.
Nicht, weil sie nicht dazu in der Lage ist, sagt sie, sondern weil sie glaubt, es würde keinen interessieren. Es würde keiner vom Fernseher hocken und 5 Stunden oder im Stadion und 5 Stunden ein Fünfsatzmatch gucken. Die Leute hätten ja keine Aufnahmespanne mehr und also, würden, ja, ja, durch Social Media.
Ob sie das mit irgendwelchen Zahlen belegen kann. Ich bin da völlig anderer Meinung.
Ich sage, also ich glaube, die richtigen Tennisfans gucken sich das an.
Genau, das ist halt einfach das ist, was hängen bleibt, dass das die legendären Matches sind, die man sehen möchte. Ja, natürlich.
Also ich hab,
es gibt auch bei den Herren langweilige 5-Satz-Matches.
Klar.
Ja, es gibt auch bei den Herren langweilige Best-of-5-Matches, die in 3 Sätzen ausgehen und da kräht kein Hahn nach.
Klar.
Ja, ist doch vollkommen klar.
Ja.
Ja. Das ist vielleicht ein Problem der ganzen Tennis-Generation, dass alle sehr ähnlich spielen. Das ist halt das Tennis, was heutzutage gefordert ist, einfach grundlegende Tennis ist und spielen alle sehr, sehr ähnlich. Ja, es ist jetzt nicht gerade sehr abwechslungsreich, ja. Aber zu sagen, dass der Zuschauer das nicht sehen will, weil er keine Aufmerksamkeit schon hat, das glaube ich.
Glaube ich auch nicht, weil jedes umkämpfte 5-Satz-Match, was ich gesehen habe, da ist das Stadion immer komplett voll,
ja,
weil die Leute wollen das sehen und da ist die beste Stimmung. Also, ja, glaub, ich sehe nicht so, dass die Leute plötzlich rausgehen und sagen, oh, das ist mir jetzt zu lang, ich gehe jetzt. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt.
Ja, ja, genau. So, sehe ich es genauso.
Ja, und vielleicht nochmal, weil ich habe das Damenfinale komplett gesehen.
Ja.
Vielleicht noch 1-2 Sätze dazu, bevor wir dann zu den Männern kommen.
Ja.
Also, es war wirklich, die spielen von Rybakina und Sabalenka,
richtig,
von der Spielweise sehr ähnlich.
Mhm.
Ja, beide einfach riesengroß, total athletisch, schlagen unglaublich auf, spielen unglaublich hart.
Mhm.
Wahnsinn. Eine Sache, die sich auf jeden Fall beim Zuschauen deutlich unterscheidet von den, sag ich mal, Halbfinals bei den Männern oder Finale, ist, du siehst ganz, ganz wenig Ballwechsel, die sich nochmal drehen. Das, mhm, heißt, wie oft hatten wir im Finale bei Alcaraz gegen Djokovic, dass der Djokovic am Drücker ist und Druck macht, Druck macht, Druck macht. Und
dann kommt der Konter.
Und dann kommt der Konter, der befreit sich aus der Defensive, schaltet, ja, um in die Offensive und es werden dann Ballwechsel, die wirklich so zermürbend sind. Das hast, mhm, du bei den Damen sehr wenig. Das ist halt, die spielen so aggressiv, der,
ja,
Punkt wird immer entschieden.
Ja.
Es gibt ganz, ganz wenig so defensiv Rettungstaten mit, mhm, einem langen Slice. Der Punkt wird von vorne gestartet.
Ja.
Das hast du sehr wenig. Ja, ist die Frage. Sollten die mehr an ihrer Defensive arbeiten, die Spielerinnen?
Mhm.
Oder aber ist die Offensive einfach zu stark, zu schnell, sodass es einfach gar nicht möglich ist, zu verteidigen? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, ich kann sie jetzt nicht beantworten, aber ich verstehe den Punkt, dass man sagt, man müsste bei der Spieler vielleicht mal mehr eine Spielerin entwickeln, die auch in der Lage ist, defensiv eine sehr, sehr gute Arbeit zu leisten. Ich sehe das auch, muss dazu sagen, klar, hast mit Rybakina und Sabalenka halt welche, die halt wirklich echt schnell spielen. Und es ist auf jeden Fall der Unterschied, was das angeht. Wenn man das jetzt nur mal vergleicht, einfach ist es zu sehen, gerade jetzt beeindruckend, was Alcaraz, auch Zverev und Djokovic sind da im Halbfinale aus der Defensive arbeiten, das ist halt absurd, ja.
Und da entscheiden sich ja eigentlich die Matches, ja, genau, wenn wir gleich auf das Finale, ja, zu sprechen kommen.
Genau, ja.
Das, ja, heißt, das hat so ein bisschen vielleicht gefehlt. Aber ja, die beiden spielen einfach, das sind die absoluten, ja, Dauerbrenner,
muss man sagen. Das sind die Namen, die du immer wieder hörst, ja, auch eine Swiatek, die vielleicht so ein bisschen gerade am Struggeln ist irgendwie, ja. Aber Sabalenka ist für mich die vielleicht so ein bisschen den Finalfluch hat, ne? Die hat auch schon einige Finals verloren, ja. Aber die ist einfach so konstant, mit der ist immer zu rechnen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum 10. Mal, es ist noch höher anzurechnen, dass die immer wieder Rybakina, Sabalenka im Halbfinale, im Finale zu finden sind, bei 2 Gewinnsätzen. Das ist einfach, da bist du einfach besser als die anderen. Das kann kein Zufall, das kann kein Glück sein. Das ist einfach schon bärenstark.
Aber apropos Finalfluch, wenn man sich das mal überlegt, ich habe da irgendwie Zahlen gehört von Djokovic.
Ja.
Er hat 24 Grand-Slam-Titel gewonnen und stand auch in über 40 Finals. Ich weiß nicht die genaue Zahl.
Ja.
Könnte man ja auch sagen, der hat einen Finalfluch, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist ja vielleicht auch eine gute Message an alle Tennisspieler oder was man auch selbst daraus ziehen kann. Also selbst wenn du der Rekordhalter bist, der Grand-Slam-Titel, hast du auch schon einige verloren im Finale.
Richtig.
Also es ist nicht so, dass die da einfach durchmarschieren und alles gewinnen, sondern
ja,
selbst die absoluten Legenden des Sports, Federer, Nadal, Djokovic, haben auch sehr viel verloren und müssen damit umgehen.
Gehört aber auf jeden Fall dazu.
Gehört einfach dazu.
Genau. Ja. Dass du ja im Finale halt ja, verlieren kannst. Ja,
ja, ich meine nur deshalb, weil wir kennen es ja von uns selbst und von allen, die Medienspiele spielen und haben dann eben nur ihre 5, 6, 7, 8 Medienspiele im Jahr. Und wenn sie ein Medienspiel verlieren, ist immer ein Weltuntergang und Riesendrama für jeden Tennisspieler. Ja, jeder kennt das selbst. Und selbst ein Djokovic hat schon über 20 Grand Slam-Finals verloren.
Ja.
Also das ist ein größeres Drama, als ein Medienspiel zu verlieren. Aber ja, lass uns dann jetzt vielleicht auf die Halbfinals der Männer zu sprechen kommen.
Genau, hatte sich ja durchgesetzt im Viertelfinale. Alcaraz gegen Deminauer recht deutlich. Zverev hat Thien geschlagen in 4 Sätzen. Hatte gesagt, es war unglaublich gutes Match gegen Thien. Musetti, wie gesagt, hat ja knapp, musste aufgeben. Novak Djokovic hat ja danach gesagt, dass er eigentlich schon auf der Heimreise war und eigentlich sein Flugticket so gefühlt schon gebucht hatte, hat er davon profitiert. Schwierig für Djokovic, Achtelfinale frei los sozusagen, Gegner ja zurückgezogen, Mandzsik, jetzt Viertelfinale, Musetti Aufgabe. Das heißt, er hatte keinen richtigen Test. Ja, umso spannender war dann, was er dann gegen Jannik Sinner zeigt, weil der hatte sich dann auch sehr deutlich gegen Ben Shelton durchgesetzt in 3 Sätzen. Und da gab es halt die beiden Halbfinals, Alcaraz gegen Zverev, das war ja das erste Match, was gezeigt wurde, letzten Freitag, und danach Djokovic gegen Sinner.
Mit welchem willst du anfangen?
Ja, mit dem ersten, Alcaraz gegen Zverev. Ja, vielleicht also mit eines der intensivsten Matches bei den Australian Open, wenn nicht sogar körperlich das intensivste, würde ich sagen. Offensichtlich wieder bei hohen Temperaturen gespielt. Es war unglaublich heiß.
Hatten die Day-Session, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Mussten sie haben, genau, weil sie angefangen haben. Und kann man ja sagen, Alcaraz hat sich super knapp durchgesetzt, aber es wäre mit einem Comeback erstmal 0-2 Sätze hinten gelegen, dann gedreht, die Sätze 3 und 4 mit 7-6, 7-6 und dann im dritten Satz leider 7-5 verloren, aber mit einer 5-3-Führung im fünften Satz Break-4.
Ja, ich glaube, es gibt einige Situationen, die man hier besprechen muss.
Einige Sachen.
Also fangen wir doch mal an. Alcaraz, wie du gerade gesagt hast, hat 2-0 Sätze geführt und Mitte vom dritten Satz, ich meine, es war bei 3 beide, hat er Krämpfe bekommen.
Alcaraz
hat Krämpfe bekommen, genau.
Ja. Wenn du ihn fragst, wird er wahrscheinlich sagen, es waren keine Krämpfe, es war irgendwas anderes.
Ja, ja, genau. Und wir hatten das in der Vergangenheit schon mal. Er hatte bei den French Open schon mal Krämpfe gegen Djokovic. Es ist ja immer so, Krämpfe können ja einige verschiedene Ursachen haben. Entweder man ist unfit oder man ist dehydriert oder auch eben durch Anspannung.
Ja.
Einfach mental. Ja. Und da ist natürlich immer die Frage, okay, woher kommen die Krämpfe? Ich glaube, Fitness ist nicht bei ihm das Problem. Wird es auch, glaube ich, nicht gewesen sein. Sonst hätte er nicht fertig spielen können und dann auch noch im Finale spielen können, sondern es wird wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, wieder mental gewesen sein. Einfach die Anspannung.
Mhm.
Und jetzt kommt das Umstrittene, denn er hat dann eine Verletzungspause genommen. Und in den Regeln steht, dass du wegen Krämpfen nicht behandelt werden darfst. Er hat aber den Arzt gerufen und hat gesagt, er hat Schmerzen im Oberschenkel. Es war für alle, glaube ich, offensichtlich, dass es Krämpfe sind.
Genau, weil Krampf ist keine Verletzung, genau. Deswegen kannst du keine medizinische Auszeit nehmen dafür.
Genau, richtig. Hat dann aber eine medizinische Auszeit bekommen.
Ja.
Der Physiotherapeut hat ihn dann behandelt, hat ihm seine Beine massiert, hat ihn ein bisschen gelockert. Er hatte dann auch Zeit, einfach ein bisschen runterzufahren, hat dann auch diesen, ja, ganz berühmten, der jetzt immer wieder zu sehen ist, Pickle-Juice zu sich genommen, also Gurkensaft.
Ja.
Ich habe mal ganz kurz mich informiert, was es damit auf sich hat. ich bin kein Arzt und habe jetzt auch mich nicht komplett ins Detail reingelesen, aber wenn einer von euch das ins Detail weiß, könnt ihr uns das gerne schicken, falls ich hier Quatsch erzähle.
Ja, erzähl.
Es ist so, dass eben Krämpfe, die zustande kommen durch, also mental durch so eine Übersteuerung vom Nervensystem,
ja,
die kannst du lösen durch so einen bestimmten Reflex im Rachen, wenn du eben diese Kombination aus Essig und Salz und dann gucken, was ist ein bisschen Zucker drin, das im Rachen hast, dann kannst du diese Impulse aus dem Nervensystem irgendwie unterbrechen, sodass dir der Krampf gelöst wird.
Okay.
Ja, deswegen behalten die diesen Gurkenwasser im Mund, gurgeln das so ein bisschen oder behalten es einfach im Mund und dadurch können diese Krämpfe gelöst werden. Deswegen nehmen die das alle zu sich. Also es hat anscheinend wirklich einen Effekt.
Ja.
Wenn ich hier Quatsch erzähle, bitte korrigiert mich. Und hat es auch dann geschafft, seine Krämpfe zu lösen und konnte dann weiterspielen. Ja. Es war am Anfang ein bisschen Standtennis im dritten Satz, aber hat ja dann noch einen vierten und fünften Satz gespielt. Also es muss funktioniert haben.
Ja.
Zverev hat sich ordentlich aufgeregt. Man konnte es schön hören, denn es war ein deutscher Oberschiedsrichter, die haben auf Deutsch geredet.
Genau, es war bei 5-4, meine ich, im dritten Satz. Für Alcaraz war dann die medizinische Auszeit. Genau. Ist ja auch ein ungünstigster Zeitpunkt, den man sich aussuchen kann. Liegt 2-0 Sätze hinten, 4-5. Und plötzlich nimmt der Gegner eine Auszeit. Und da hat er sich lautstark beim deutschen Oberschiedsrichter, Supervisor, beschwert. Was hat er gesagt?
Er hat gemeint, dass es Bullshit ist. Jeder würde hier sehen, dass es Krämpfe sind. Und wieso darf er eine Verletzungspause nehmen? Und der Schiedsrichter hat dann halt einfach gesagt, der hat gesagt, er hat Schmerzen im Oberschenkel und deswegen kann er eine Auszeit nehmen. Ja, da müsste man vielleicht grundsätzlich aber die Regel überdenken. Also wenn du Krämpfe hast und kannst einfach sagen, ja, meine Schulter tut weh, so ungefähr, und wirst dann behandelt und
das
kannst dir dann die Beine ausmassieren lassen,
genau,
ist es halt ein bisschen fraglich. Dann lass es direkt, dann sag, wegen Krämpfen kann man eine Verletzungspause nehmen. Oder?
Die Regel ist völliger Blödsinn, weil es wird ja jeder sagen, ich habe Schmerzen hier am Bein, ich habe mir vielleicht eine Zerrung geholt, so ungefähr, kannst du mal kurz behandeln, und im Endeffekt kann ja keiner was dagegen sagen, was willst du machen.
Genau.
Genau, aber hat er auch gesagt, dass es immer wieder die zwei sind, die hier sozusagen, also jetzt mal sinngemäß, so bevorzugt werden. Und mit den zwei meinte er Sinner und Alcaraz, weil wir schon mal bei Sinner das auch hatten, der hatte ja auch Krämpfe und dann wurde ja das Dach geschlossen und schön klimatisiert, das hatten wir in den Runden ja zuvor, und jetzt ist es bei Alcaraz, dass die beiden geschützt werden.
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Trotzdem, Zverev hat sich reingekämpft, hat sich den Satz geholt, hat sich dann auch Satz 4 geholt, war somit im fünften Satz und ist auch im fünften Satz davon gezogen, hat direkt das Break gemacht zum 1-0, ist dann mit Break 4 eigentlich durchmarschiert, hatte 5-3 vorne, bei 5-4 sogar eigenen Aufschlag und wurde dann bei 5-4 gebreakt und dann ging es ganz schnell weg, da hat er das 5-7, war es glaube ich,
5-7 war der letzte
verloren.
Satz,
und war von beiden natürlich ein riesen Kraftakt. Krasse kämpferische Leistung von beiden, vor allem von Alcaraz natürlich, dass er es am Ende wieder dreht. Aber jetzt natürlich einmal noch vielleicht was Positives zu Zverev. Also, ich muss sagen, war ein guter Verlierer. Ja,
Respekt.
Muss hat auch im Anschluss in der Pressekonferenz, das finde ich immer bei ihm so krass. Also, er meckert dann zwar auf dem Platz, was wahrscheinlich jeder gemacht hätte, aber er hat danach dann im Interview, habe ich gedacht, das wird jetzt ein Riesenthema und er schlachtet das komplett aus, diese Verletzungspause. Er hat einfach nur gesagt, er kann jetzt eh nichts ändern, er will darüber nicht reden, ist so wie es ist.
Ja, es ist jetzt nicht der richtige Moment, darüber zu reden, und es wird irgendwann vielleicht in der Zukunft nochmal kommen. Hat mich auch gewundert, weil.
Also, er hat es nicht als Ausrede genommen, warum er verloren hat, sondern hat einfach das so hingenommen, sportlich. Er hat gesagt, es war ein geiles Match und hat alles versucht. Hat aber auch gesagt, als die Frage kam, was war am Ende los, sagt er hatte keine Energie mehr, er war platt, er konnte nicht mehr und hatte keine Kraft mehr, um richtig aufzuschlagen.
Kam
und
deshalb, nicht aus den Beinen
raus. Genau, ging es so schnell weg. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, unglaubliche Leistung von Zverev, der einfach sich wieder ins Halbfinale gespielt hat, trotz der ganzen Kritik, die er immer abbekommt, und gehört wieder zu denen, die in der Lage sind, Alcaraz am Rande eine Niederlage zu haben und ist nicht so weit davon entfernt, auch ein Wörtchen mitzureden, so einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Aber jetzt die Frage an dich, darüber möchte ich mit dir diskutieren.
Ja.
Wenn jemand dann so eine Aussage trifft und sagt, ich konnte am Ende nicht mehr vom fünften Satz, und es geht dann, diese vier Spiele gehen dann so schnell weg, ist er dann vielleicht einfach, sei es mental oder körperlich, nicht dazu in der Lage, eben diese großen Titel zu gewinnen? Denn wie oft haben wir schon von Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz auch, Sinner auch, so krasse kämpferische Leistungen gesehen, wo man dachte, die sind am Boden, die können gar nicht mehr stehen und trotzdem schaffen die es irgendwie, das zu überwinden und haben nochmal irgendwie Energiereserven, die sie anhauen können. Und ich habe Nadal noch nie gesehen, dass der dann am Ende ja, durchlaufen lassen hat, weil er nicht mehr konnte. Der hat es immer irgendwie gepackt.
Also genau, ich habe ja nach dem Match gedacht, erstmal so bei 3-5 und dann ging es halt 4-5 und dann hat er das Break bekommen, 5 beide. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann es schnell gehen. Dann ging es doch wirklich schnell, dann ist in Anführungsstrichen, dann kriegt er noch einen Break und dann steht es plötzlich 7-5 verloren im Satz, Match vorbei. Mein Gefühl war, ab dem 3-5, er wurde etwas passiver.
Ja.
Mein Gefühl. Kann aber auch natürlich sein, dass er wirklich einfach platt war und dann kannst du nicht mehr aggressiv spielen. Der war einfach der Stecker gezogen, konnte nicht mehr. Ja, sehe ich auch so. Kann aber auch natürlich sein, dass er drüber nachgedacht hat, ich kann das hier gewinnen. Ja, und dass er dann vielleicht einfach vielleicht eine gewisse Nervosität bekommen hat oder sonstiges und gehemmt gespielt hat und dann das Match so verloren hat.
Und nimmt das so als Schutz, diese Aussage, dass er sagt, er ist platt, weil er vielleicht sich nicht eingestehen will, ich wurde nervös und hab's irgendwie verzockt.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, ey, komm, bei 5-4, Mann, das sind 4, du hast das ganze Turnier aufgeschlagen wie ein Tier. Das ist deine große Waffe. Wenn du jetzt ein Diego Schwartzmann wärst, ja, der jetzt nicht gerade für seine Aufschlagstärke bekannt war, ja, und du müsstest jeden Ballwechsel halt von der Grundlinie upgrinden, aber du bist so ein Riesenkerl, du kannst mit deinem Aufschlag richtig Schaden anrichten, da musst du so durchservieren, so ungefähr, ja. Klar, gegen Alcaraz, der returniert halt auch wie eine Maschine, ja. Das würde ich jetzt nicht als, es ist schwer zu beurteilen, was jetzt wirklich der Grund war, warum er plötzlich ab 3-5 dann eher im Endeffekt hat 4 Spiele in Folge verloren. Ne? Er ist halt schon zack, 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 vorbei. Ja. Und es lief ja davorher, hat er gefühlt das im Griff gehabt. Ich hatte das Gefühl, er ist im 5. Satz auch besser. Und plötzlich dann, ja, vielleicht auch der Alcaraz, der dann auch diese Aura ausstrahlt, von wegen so jetzt probiere ich es nochmal. Er steht da drüben beim Return, der ist hellwach, der wirkt noch fit. Ja, es ist wirklich wie verhext dann plötzlich. Dann läuft, gewinnt er keinen Punkt mehr. Wie gesagt, ab 5-3 hatte ich das Gefühl, etwas passiver. Kann aus körperlicher Sicht vielleicht sein, dass er wirklich keine Kraft mehr hatte, kein Dings. Hätte man sich vielleicht natürlich gewünscht und gesagt, oh, das eine Spiel nochmal durchservieren und dann ist gut. Aber da war nichts mehr zu holen.
Ja.
Aber jetzt mal zum Spielerischen. Das interessiert mich mehr. Was ist denn deine Meinung zum Spielerischen? Also ich meine, er ist einer der Spieler, der wenigen Spieler, wenn nicht sogar der einzige Spieler für mich, der ihn eigentlich an der Rande der Niederlage gebracht hat in diesem Turnier.
Ja, also ich glaube grundsätzlich dieses Matchup Alcaraz-Zverev ist sowieso schon immer so, dass der Alcaraz nicht so gerne gegen den Zverev spielt.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein Spieler, der ihm jetzt nicht so liegt.
Mhm. Zumindest zeigen das die Ergebnisse.
Genau. Ja. Und man kann sagen, was man will. Zverev hat über das ganze Turnier hinweg viel aggressiver gespielt.
Ja.
Viel mehr seine Vorhand eingesetzt, viel mehr nachgerückt. Eigentlich das, was man immer von ihm einfordert oder was er vielleicht auch von sich selbst einfordert, hat er gut umgesetzt.
Ja.
Bis dahin, bis zum 5-3. Und dann fand ich auch, ist er am Ende dann wieder im entscheidenden Moment wieder passiv geworden, wieder passiver geworden und man hat das Gefühl, er denkt danach und traut sich ja nicht mehr so durch die Bälle zu gehen. Ja. Ansonsten, wenn der so spielt, ist er einer, der auf jeden Fall dann Wörtchen mitzureden hat.
Ja, das nehme ich für mich auf jeden Fall auch mit und das sollte er vielleicht auch für sich mitnehmen. Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er einer der wirklich wenigen erlesenen Spieler ist, die da oben mithalten bei Alcaraz und Sinner. Wir reden ja nur von Alcaraz und Sinner die ganze Zeit. Ja. Er kann die schlagen, wenn er an seinem aggressiven Spiel weiterarbeitet. Eigentlich hat er ihn in der Hand gehabt. Ja. Hat alles in seiner Hand gehabt, eigener Aufschlag 5-4. Und ich glaube, das ist was er auf jeden Fall mitnehmen kann für die nächsten 3 Grand Slams in diesem Jahr. Dass, wenn er so spielt, er den beiden wirklich wehtun kann und die auch schlagen kann.
Definitiv.
Und dass das passive Spiel für ihn eigentlich nur Gift ist gegen die, weil die machen mit dem, was sie wollen.
Ich denke auch, also ich glaube, er hat ja gezeigt, dass er dieses aggressive Tennis kann. Das hat er ja nicht einfach jetzt in den letzten 3 Wochen gelernt. Das konnte er auch schon vorher. Ich glaube, bei ihm ist alles einfach so eine mentale Sache. Ob er das abrufen kann, ich glaube aber auch, das ist leider meine Meinung, dass er nicht dazu in der Lage ist, das bis zum Ende durchzubringen, wie das ein Djokovic kann, wie das ein Alcaraz kann, wie das ein Sinner kann und wie es in der Vergangenheit ein Nadal und ein Federer konnten. Das hat sich ja auch schon 2020 bei den US Open gegen ein Team.
Ja.
Ja, wo er dann zum Match gewinnen oder Break 4 war im 4. oder 5. und dann das Ding aus der Hand gegeben hat und er sagt ja auch selbst, das hat er verzockt und da hat er irgendwie einen Flatterarm bekommen. Und ich glaube, das Gleiche ist hier auch passiert. Also, ja, es mag sein, dass du dann bei 5-3 vielleicht überhaupt nicht mehr konntest. Ich glaube aber, wie ich es eben schon gesagt habe, diese absoluten Ausnahmespieler schaffen, haben das immer irgendwie geschafft. Frag mich nicht wie. Ich weiß nicht, wie der Djokovic das immer macht, wo er diese Energiereserve hernimmt. Aber der schafft es, irgendwas nochmal anzuzapfen und diese, ja, da irgendwas aus sich rauszukitzeln, was nicht menschlich ist irgendwie.
Mhm.
Das hat der Zverev dann vielleicht nicht. Aber ich hätte mir dann vielleicht gewünscht, dass er dann einfach bei 5-4 dann sagt, okay, ich kann nicht mehr. Ich versuche jetzt einfach was. Ich spiele jetzt 4-mal Surf und Volley. Vielleicht klappt's ja. Mhm. Einfach irgendwas zu versuchen. Aber die Lösung kann ja nicht sein, dann irgendwie langsam mal aufzuschlagen und dann sich hinten reinzustellen und zu hoffen, der Alcaraz macht 4 Fehler. Also verstehst du, was ich meine?
Das, genau, das
er hätte, hätte ja experimentieren können und sagen, okay, ich kann nicht mehr, muss ich akzeptieren, ich setze jetzt alles auf eine Karte, spiele Surf und Volley. Oder, oder geh voll auf den zweiten Ball drauf. Ja. Irgendwas, versuch jetzt irgendwie. So wie Bublik das immer sagt. Ja. Spiel den zweiten wie den ersten.
Ja.
Irgendwas. Ich glaube einfach, dass der vielleicht sich nicht eingestehen wollte, dass er so am Mentalen gescheitert ist und dann halt sagt, ja, ich war platt, ging nicht mehr. Und sich nicht so wirklich damit so vielleicht Einblicke geben wollte in seine Gedankenwelt vielleicht.
Ja, also, aber unterm Strich muss ich aber sagen, ich habe ja jetzt nicht, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, so, es wäre, wir haben es ja auf der Liste gesagt, könnte schwierig sein, ich sehe es vielleicht als Upset an, dass der vielleicht gar nicht ins Halbfinale kommt. Hat mich aber, wie eigentlich alle Top-8-Spieler überzeugt, die waren ja alle im Viertelfinale, bis auf jetzt Thien, der Einzige war als 25 der Welt, war ja wirklich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 der Setzliste waren ja im Viertelfinale, also die haben sich alle durchgesetzt. Und Zverev hat einfach, finde ich, für mich eigentlich den stärksten Grand Slam gespielt, den ich jemals von ihm gesehen habe. Klar, der war im Finale bei US Open, aber das war auch.
Letztes Jahr war auch im Finale, aber es war von der Leistung her, von dem, was er spielerisch gezeigt hat,
habe ich ihn noch nie so gut gesehen.
Ja. Absolut.
Finde ich jetzt. Ja.
Ja.
Ja, dann, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, würde ja auch für deine Theorie sprechen, oder für die Theorie, dass er vielleicht nicht Krämpfe hatte, weil er jetzt ermüdet war, der Alcaraz, sondern weil er einfach vielleicht übersteuert war und konnte das mit dem Gurkenwasser, jetzt geht wahrscheinlich der Verkauf von Gurkenwasser hoch.
Ich habe selbst auch schon geguckt. Ja.
Hast du schon geguckt?
Ja, ich habe schon Anbieter gefunden.
Musst du direkt im Sommer für den Medienspieler
alle nur Fall, Gurkenwasser. 100%.
Nur noch 100%. Gurkenwasser. Ja, dass er da sich auch erholen kann, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, mal, wenn du im Match Krämpfe hattest, hatte jeder mal von uns gehabt, der war ich weg. Ich hab mich da nicht mehr von erholen können.
Ja, aber ich habe das nämlich jetzt auch in Interview gesehen von Demi Nauer, der auch darüber gesprochen hat, mit dem Kasper Ruud, weißt du, bei diesem UTS, da gibt es manchmal dass die zusammen Abendessen und dann so Gespräche führen. Und da haben sie auch über Krämpfe gesprochen. Und der Demi Nauer meinte auch, wenn er Krämpfe bekommt, dann nie aus physischen Gründen, dass er nicht mehr kann, sondern immer mental, weil er nervös ist. Und dann kann er die so steuern, also kann er sich so locker machen und sagen, entspann dich, bleib cool und kann das so mit so mentalen Trick sozusagen hinbekommen, dass die Krämpfe sich wieder lösen, er kann nochmal weiterspielen.
Vielleicht ist das bei mir auch mental, wenn ich mal einen Krampf bekomme, soll ich auch mal sagen, so der rechten Wade, jetzt reiß dich mal zusammen und passt schon wieder.
Ja, vielleicht sollten wir uns das einfach mal einreden, das heißt, wir brauchen gar nicht mehr trainieren, kein Fitnesstraining machen, immer sagen, es war ein mentaler Krampf.
Ich glaube auch, weil du siehst ja diese Viertelfinal-Leute, siehst du ja alle im Hauptfeld, siehst du ja an, die sind ja topfit, ne? Also ist ja keiner dabei, wo du dieses Mal sagst, der ist nicht fit. Kann natürlich immer sein, dass du vielleicht irgendwie es versäumt hast, dich vernünftig während des Matches auch mit Nährstoffen zu versorgen, also mit Essen, mit Trinken, aber
kann ja auch sein, dass du Durchfall hast zum Beispiel und dann bist du halt so dehydriert, aber dass du Krämpfe bekommst und das haben die ja auch hin und wieder, denen geht es ja auch nicht immer gut.
Aber dass sie jetzt Krämpfe bekommen, weil sie nicht fit sind, wie jetzt vielleicht unser eins, ein Hobbyspieler und der kriegt einfach Krämpfe, weil einfach das da, der ist der Akku komplett leer und dann kriegt er halt Krämpfe. Ja, aber ist halt beeindruckend. Ich meine, der gewinnt halt dann, verliert den Satz 4 und 5, 3 und 4 mit 7-6. Das tut halt auch richtig weh. Und dann im fünften Comeback, 7-5 gewonnen. Das ist halt auch einfach eine kämpferische Meisterleistung. Zeigt einfach, der Mann gibt einfach nicht auf.
Ja, das ist ja, was ich meine. Das ist dieses gewisse Extra, was er hat, was vielleicht dem Zverev fehlt in diesem Moment.
Vielleicht muss er noch einmal diesen Sieg holen.
Ja,
auf jeden Fall ein Match, was mich auf jeden Fall gepackt hat. Ja, wir haben ja wirklich und ich hätte es dem Zverev wirklich gegönnt, ja, so sehr ich auch gerne Alcaraz gewinnen sehe, habe ich es ihm wirklich gegönnt und habe meine Hände vors Gesicht geschlagen bei diesem Aufschlagspiel von 5-4, was er natürlich nicht mit Absicht gemacht hat, aber jetzt mal nur als Tennisfan bist du da natürlich gestanden mit schwitzigen Händen und habe mir das gedacht, das gibt's doch nicht, jetzt kriegt ihr das scheiß Break, das kann doch nicht wahr sein.
Wir haben es ein bisschen immer hier geahnt, ne?
Ja, das gibt's doch nicht, ja. Aber es war ein Match, was mich wirklich mal mitgenommen hat, wo du einfach mal wirklich nur am Fernseher gesessen hast für eine Viertelstunde und diese letzten drei Spiele geguckt hast, das war ein auf jeden Fall ein Highlight dieser Australian Open für mich.
Ja, und es ist ja wie verhext. Jeder kennt ja die Situation selbst. Du schlägst bei 1 beide 15 beide auf und kriegst einen freien Punkt mit dem Aufschlag und bei 30 15 nochmal und 40 15 haust nochmal einen Aufschlag rein und ziehst die Vorhand rein.
Ja.
Bei 5-4 ist es einfach eine andere Geschichte, wenn du zum Match aufschlägst.
Weil ich glaube auch der Alcaraz, der denkt sich, der weiß natürlich,
ja, klar.
Ich muss jetzt nochmal, muss es laufen.
Genau.
Ich brauche jetzt nochmal, ich spiele jetzt alles rein. Kein leichter Fehler.
Genau.
Ja, und das war jetzt natürlich auch der Zverev.
Ja.
Das ist ja irgendwo auch so ein Psychoduell, was dann da ist, was dann da entsteht plötzlich.
Ja, wie schwer es
plötzlich ob du willst oder nicht.
Ja.
Ja, und dann vielleicht ein Spiel, was vielleicht von den Zahlen her zumindest mal, ja, also von den Ergebnissen der Sätzen, das zweite Halbfinale Djokovic gegen Sinner, jetzt nicht so extrem knapp war, auch fünfter Satz, aber waren jetzt die Sätze immer 6-3, 6-3, 6-4, 6-4, 6-4 und nicht, wie bei Zverev, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5, so ungefähr, ja. Aber war auch mega spannend und geil zu sehen, Novak Djokovic gegen Jannik Sinner.
Ja, das war das Weltmatch, was mich absolut gepackt hat.
Ja.
Ich war ja in der Vergangenheit nie ein großer Djokovic-Fan, weil ich einfach immer für Nadal und Federer war. Aber jetzt, wo nur er da ist, bin ich auf jeden Fall immer für ihn.
Ja.
Also wirklich, ich sitze vorm Fernseher und ich fieber richtig mit, wenn er spielt.
Ja.
Und hoffe, dass der gewinnt. Und was der wieder gezeigt hat, das ist einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie man das in Worte beschreiben soll. Wie oft haben wir schon gesagt, den Typen darf man nicht abschreiben. Und er wird jedes Mal wieder abgeschrieben von der Presse. Wann beendet er endlich seine Karriere und. Wir haben ja schon gesagt, letztes Jahr war er in jedem Grand Slam Halbfinale. Und jetzt ist er derjenige, der Sinner schlägt und der im Finale steht von den Australian Open. Also es ist nicht mehr zu beschreiben, wo er diese Energieleistung hernimmt. Ich weiß es einfach nicht. Der Typ ist kein Mensch, das ist irgendwie ein Alien. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich nicht zu erklären.
Ja, also ich bin ja auch so ein bisschen ratlos, beziehungsweise, was heißt ratlos? Ich habe mich gefragt, wie hat er das gewonnen?
Wie hat er das gewonnen? Also wir waren ja alle vorher, haben wir hier schon auch zu unserem Arbeitskollegen gesagt, ja, wird ein gutes Match, aber Djokovic hat keine Chance. Haben wir das schon so gesagt?
Ja,
ja,
also,
geht nicht, er kann das nicht gewinnen, das ist nicht möglich.
Ja.
Ja, und der zeigt uns dann mal.
Ja, vor allem nach dem Start. Ne? Ich meine, wir haben das Match fing an und Djokovic kriegt direkt einen Break und liegt hinten und du denkst dir so, da läuft gerade alles gegen den.
Ich glaub, erste Satz genauso gelaufen, wie wir es vorausgesagt haben.
Es war einfach eine Einbahnstraße, Jannik Sinner, der Zug rollt einfach und du denkst dir so, das gibt's doch gar nicht. Ja, okay, das wird jetzt hier Djokovic vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein, Achtelfinale freilos, Viertelfinale mit Aufgabe, eigentlich 0-2 Sätze, kein Satz gewonnen seit der vierten Runde. Ja, also Katastrophe. Kommt jetzt gegen Sinner, wird erstmal gebreakt, wird völlig überrollt, läuft gar nichts zusammen. Verliert den ersten Satz 6-3, denkst dir so, das war's.
Ja, und der erste Satz läuft ja genauso, wie wir uns das ja schon irgendwie ausgemalt haben. Ja. Der Djokovic muss um seine Aufschlagspiele richtig kämpfen. Mhm. Der Sinner fegt einfach durch seine Aufschlagspiele durch und er hat immer die bessere Antwort in den langen Ballwechseln und teilweise ist es einfach so schnell für den Djokovic, dass sagen, einen kleinen Schritt zu spät ist und dann einfach nicht mehr mithalten kann, das Tempo und die Punkte gehen einfach weg.
Aber dann aus dem Nichts gewinnt den zweiten Satz, 6-3. Und geht dann, den dritten Satz verliert er mit 6-4. Denkst du so, okay, dann war es das jetzt. Plötzlich gewinnt er den vierten Satz und dann gewinnt er auch den fünften Satz. Jetzt mal zum Spielerischen. Was war für dich da der Unterschied, beziehungsweise wie hat der Djokovic das gemacht?
Ja, also ich glaube, was ich zumindest meine, erkannt zu haben, Djokovic ist da ganz klar reingegangen in die Sache und hat versucht, diese langen Ballwechsel zu meiden, weil er einfach weiß, okay, der ist von der Grundlinie, der bewegt sich einfach ein bisschen besser, der spielt einen Tick schneller, da habe ich auf Dauer keine Chance, wenn ich diese Ballwechsel mitgehe.
Mhm.
Ähnlich wie das Match bei den French Open, Djokovic gegen Zverev.
Ja.
Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Der Djokovic hat einfach die Punkte versucht kurz zu halten, hat super viel mit seinem Aufschlag variiert, der hat wieder ganz, ganz viel diesen Slice nach außen gespielt und er hat es irgendwann hingekriegt, diesen Rhythmus von Sinner so zu zerstören und die Punkte so kurz zu halten.
Ja, also Statistik, glaube ich, wurde ja auch gezeigt, er hat super viel Longline gespielt, auch mit seiner Rückhand-Longline in diese Vorhand vom Sinner, der auch dann super viel verzockt hat
mit der Vorhand. Er hat es dann irgendwann geschafft, seinen Rhythmus so kaputt zu machen, dass der Sinner wirklich auf seiner Vorhand unsicher war. Der hat so viel unsauber getroffen und hat so viel leichte Fehler mit seiner Vorhand gemacht, dass man meinen könnte, der Sinner hätte einen schlechten Tag gehabt, hätte schlecht gespielt. Aber er hat ja gut angefangen. Also der Djokovic hat ihn dazu gebracht, dass er schlecht spielt oder schlechter spielt und unsicher in seiner Vorhand wird. Der hat ihn einfach wirklich über die Zeit des Matches dahin gebracht, dass er am Ende, übertrieben gesagt, keine Vorhand mehr reinspielt.
Ja.
Es war unglaublich beeindruckend.
Fand ich auch, dass er einfach einen Plan hatte und einfach bis zum Schluss sozusagen ihn zermürbt hat und gewonnen hat, weil die Zahlen sprechen eigentlich für Sinner. Und ich habe auch die, ich frage mich bis heute immer noch, und hat sich gedacht, wie konnte er das verlieren? Ja, so ein paar Zahlen. Also der Sinner hat, da sieht man auch, dass die Zahlen, so Punkte gewinnen, nichts bedeutet. Djokovic hat 140 Punkte gewonnen und Sinner 152 Punkte. Also er hat 12 Punkte mehr gemacht. Und hat das Match trotzdem verloren im fünften Satz. Ja. Sinner hat eine Breakpoint-Conversion-Rate gehabt von, ich glaube, 2 zu 18. Also 2 Breakbälle von 18. Der hatte unglaublich viele Break-Chancen gehabt, hat die aber nicht nutzen können. Und nicht, weil, ich finde ich jetzt, weil der Sinner die alle krass verzockt hat, sondern weil der Djokovic die auch abgewehrt hat. Also irgendwie.
Andersrum, der Djokovic hat ja, glaube ich, jeden Breakball verwehrt, gefühlt.
Ja, es ist irgendwo vielleicht auch ein Match der vergebenen Chancen. Und Sinner hat ja auch gesagt nach dem Match, er sieht das als Lektion, nimmt er mit. Ja, dass er vielleicht das Match selbst vielleicht aus der Hand gegeben hat. Ja, aber für mich war das einfach eine absolute Meisterleistung von Djokovic, der alle seine Kritiker in den Schatten gestellt hat wieder und gezeigt hat mit 38 Jahren, ich stehe im Finale. Er hat einen Weg gefunden, wie man dem Jannik Sinner wehtun kann. Finde ich, du gesagt hast, Ballwechsel kürzer, viel Longline gespielt, einfach keine langen Rallyes gegangen und hat ihn damit bezwungen, um es kurz mal zusammenzufassen.
Ja, vielleicht sprechen die Zahlen auch einfach für diese unglaubliche Erfahrung von Djokovic und es zeigt einfach, dass im Tennis es dann doch wichtige Punkte gibt.
Ja.
Ja, und die hat ja alle einfach gewonnen an dem Tag, das spricht vielleicht für seine Erfahrung.
Hat auch teilweise, ja, darf man nicht vergessen, auch außerirdisches Tennis gespielt.
Ne? Ja, klar. Also,
was er dann gespielt hat. Ich erinnere mich an Ballwechsel im fünften Satz. Guckt euch gerne mal die Highlights an. Da denkst du dir, das ist ja nichts, was du in Anführungsstrichen jetzt mal lernen kannst, wenn dir einer ein paar Bälle anspielt und du kannst dann plötzlich so spielen. Das ist ja genial.
Ja, und das kannst du dir auch nicht vornehmen vor dem Match. Das ist jetzt die Spielweise, wie ich spielen will.
Das ist ja also genial, was der da spielt. Das sind Bälle, das können wirklich nur eine Handvoll Spieler haben das gezeigt, solche Spielzüge zu machen oder die Bälle so auszugraben aus der Defensive oder den Punkt so fertig zu spielen in einer gewissen Situation, das ist ja genial.
Ja. Ja, und ich hatte beim Djokovic wieder diesen Eindruck, der ist wieder in so einen Modus reingekommen, den man ihn früher ganz oft gesehen hatte. In so einem Modus, da hat er diese aufgerissenen Augen, der ist so komplett so locked in und da ist er imstande, Sachen zu machen, die sind unvorstellbar.
Ja.
Das hat im Finale dann so ein bisschen gefehlt. Ja, da kommen wir ja gleich
drauf. Kommen wir gleich zu.
Da ist er nicht in diesen Modus reingekommen, aber der war in diesem Modus, das hat man so richtig gespürt vom Fernseher. Der macht hier gerade was Krasses. Das ist unglaublich. Ich habe vielleicht noch beim Sinner ein bisschen vielleicht so das Gefühl gehabt, er hat für mich so ein bisschen gehemmt gewirkt. Also er war nicht sehr so, der ist generell sehr ruhig, nicht sehr emotional, aber ich fand, der war so ein bisschen gehemmt. Habe es mir vielleicht so erklären können, der hatte schon mal körperliche Struggle im Laufe des Turniers. Und manchmal ist es ja so, ich kenne das zumindest von mir selbst, wenn man so körperlich so ein bisschen vielleicht angenockt ist oder spürt, da kitzeln vielleicht ein bisschen die Krämpfe, dann ist man so ein bisschen gehemmt, voll an die Grenze zu gehen, weil man vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass es wieder kommt. Ich kenne das von mir so ein bisschen.
Ja.
Ja. Vielleicht war das bei ihm auch so, ich weiß es natürlich nicht, aber er hat auf jeden Fall sehr gehemmt gewirkt.
Er hat natürlich, ich finde, man hat gemerkt, dass er selbst auch gemerkt hat, er hat viele Chancen, lässt er hier gerade liegen.
Ja.
Ja, also wo dann plötzlich dann bei wieder Breakball er die Vorhand mit der Kante trifft, die fliegt wieder raus, und er hat schon so die Augen voll, das gibt's auch nicht, schon wieder eine Chance verzockt,
Ja, weil er aber auch verunsichert
war. Genau, er hat ihn auf jeden Fall nicht, weil er das selbst gemacht hat, sondern weil der Djokovic ihn verunsichert hat. Ja, und weil er dann plötzlich auch wie ein Außerirdischer gespielt hat, Djokovic.
Aber ist ja auch ein gutes Zeichen, dass eigentlich so einer, dem man nachsagt, er ist so ein AI-Spieler, der Sinner, dass man ihn verunsichern kann.
Genau.
Das ist ja für andere Spieler auch irgendwie ein, dass wenn es ein 38-Jähriger hier hinbekommt, den da hinzubringen, können es ja vielleicht auch andere.
Andere, genau. Ja, du hast gesagt, dass hier gerade was Außergewöhnliches passiert. Das haben wir nicht nur wir erkannt. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Auserwählten, aber das haben auch alle anderen im Stadion erkannt. Die Stimmung war mega. Und das Trainerteam hat nach dem Match von Djokovic, die hatten alle Tränen in den Augen, weil sie, glaube ich, live Zeuge von etwas Außergewöhnlichem wurden. Man darf auch nicht vergessen, ein Mann wird dieses Jahr 39 Jahre alt. Und wie hätte er du hast mir vorhin die Frage gestellt, 29-jähriger Djokovic gegen die beiden ausgesehen. Ja, werden wir nie wissen,
ja.
Aber er ist mit 39 und hält damit. Er hat einen klaren Plan verfolgt, hat sein Team nochmal verändert, hat anscheinend seine Trainingsmethodik auch nochmal geändert, hat kein Vorbereitungsturnier gespielt. Der Mann ist schon wieder in einem Finale von einem Grand Slam, jetzt gegen Alcaraz.
Ja.
Ja.
Ja, für mich war ein bisschen die Frage, wie fit, wie geht er ins Finale rein? Mhm. Denn erstmal war es total erkraftet gegen Sinner und auch emotional. Er hat ja selbst gesagt beim Encore-Interview, es fühlt sich gerade an wie eine Sieger, wie ein Siegerinterview, als hätte er das Turnier gewonnen, dabei steht noch ein Finale an. Da war ich so ein bisschen, ha, gefährlich, nicht, dass die Spannung dann vielleicht raus ist im Finale, aber ich war eigentlich dann so, dass ich gesagt habe, naja, der ist so erfahren, der hat schon so viel Finals gespielt, der weiß schon, was zu tun ist,
richtig,
um dann im Finale voll bei der Sache zu sein.
Ja. Ja, und dann fand ich den ersten Satz im Finale gegen Alcaraz natürlich mega, weil ich finde, der hat total geil gespielt, der Djokovic.
Wie würdest du sein Spiel da einordnen oder beschreiben, was er da mit Alcaraz gemacht hat oder wie er das hinbekommen hat, den ersten Satz zu gewinnen?
Ich finde, er hat mich auch überrascht, den Alcaraz total überrascht, weil er total variabel gespielt hat.
Ja.
Mal hohe Bälle eingestreut, wieder viel Longline gespielt, ist ans Netz gekommen. Also der hat so variabel gespielt, hat ihm einfach 6-2 mal kurz den Checker gezogen.
Ja, und auch die Punkte wieder so extrem kurz gehalten,
fand ich. Also er hat wirklich phasenweise perfektes Tennis vorgetragen, muss ich so denken. Es schafft ja fast keiner in diesem Turnier, gegen Carlos Alcaraz einen Satz zu gewinnen. Und dann auch direkt 6-2.
Ja, ja, hat auch so unglaublich schnell gespielt, ja, der Djokovic.
Wo du denkst, also es ist wirklich, einen Satz gegen Alcaraz gewinnen ist ja schon schwer. Aber dann 6-2, das ist ja ein Doppelbreak. Ich weiß nicht, ob es war ein Doppelbreak natürlich, ja. Also habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was sehen wir jetzt? Werden wir hier eine Zeuge von einer godlike Performance, ja? Ja, man kann es vorwegnehmen. Alcaraz hat das Ding dann gewonnen, die Sätze 2, 3 und 4, weil er sich, glaube ich, dann drauf eingestellt hat, dass da vielleicht nicht der Djokovic spielt, gegen den er normalerweise so vielleicht gewohnt war zu spielen, sondern dass der vielleicht sich was anderes überlegt hat. Und dann hatte ich das Gefühl, konnte der Alcaraz ihm auch sein Stempel aufdrücken, was er im ersten Satz überhaupt nicht geschafft hat, weil Djokovic so gespielt hat, aber dann gerade in den Sätzen 2 und 3 war das schon deutlich in Richtung Alcaraz. Er hat, finde ich, die Ballwechsel dominiert, das Geschehen.
Unglaublich gut aufgeschlagen.
Genau. Und auch im dritten Satz, in dem Djokovic dann sich da mal zu einem 5-5 gerettet hat und 7-5 verloren hat, da wäre vielleicht nur was drin gewesen, aber im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt für mich jetzt so kurz zusammenfasse, im Vergleich zu den Halbfinals war das jetzt das Finale vielleicht nicht so besonders wie die Halbfinals, weil es haben nicht immer beide zur gleichen Zeit so an der Peak gespielt, ja, sondern immer so ein bisschen versetzt. Es hatte unglaubliche Momente gehabt, das Spiel, aber so die im Großen und Ganzen hatte der Alcaraz einfach immer seinen Stempel aufgedrückt auf das Match.
Ja, vielleicht noch so ein Knackpunkt im vierten Satz, da hatte Djokovic Breakbälle oder einen Breakball. Wenn er den macht, ja, und dann durchserviert, dann hat er den Satz, dann sind wir im fünften. Hat er leider nicht gemacht, diesen Breakball. Und ich fand, er hat es dann auch nicht so hinbekommen, eben in diesen Modus zu kommen, sich schon mal so richtig aufzubäumen.
Ja.
Ja, er hat dann auch danach im Interview gesagt, ihm hat irgendwie so ein bisschen die Energie gefehlt dann in den Sätzen. Er konnte es einfach nicht mehr, diese Leistung bringen, die er vielleicht im Halbfinale dann nochmal aus sich rauskitzeln konnte. Ich finde, das hat man auch gesehen. Ich habe das dir schon im gesagt gehabt. Er hat dann auch immer so zur Bank so ein bisschen abgewunken, wenn die ihm Tipps geben wollen.
Ja.
Er hat immer gesagt so, nee, sagt mir nichts. So ein bisschen so, ja, übertrieben gesagt, resigniert. Und, klingt so ein bisschen blöd, aber ich fand, der Alcaraz hat auch hier und da glückliche Momente gehabt.
Mhm.
Der hat hier und da bei wichtigen Punkten irgendwie vorn im Rahmen getroffen. Der ploppt dann hinten auf die Linie und kommt zurück in Ballwechsel. Djokovic hat dann auch 2-3 Mal so gelacht, hat so süffisant und hat sich so gedacht, so ja, war's eine Scheiße.
Ja.
Gegen Sinner sind die Bälle alle ausgegangen, da hat er die Punkte bekommen. Das hat den Alcaraz hier und da auch schon gerettet, muss ich sagen. Da hätte es noch ein bisschen enger werden können. Unterm Strich, weil wir vorhin auch schon über das Thema Defensive gesprochen haben, muss man einfach ganz klar sagen, es hat wieder gezeigt, die Defensivkünste von Alcaraz haben dieses Match für mich entschieden.
Mhm.
Also der Djokovic hat so oft, war der am Drücker in den Ballwechseln, hat einen unglaublichen Ball gespielt. Und gegen jeden anderen Gegner auf dieser Welt hätte er einen kurzen Ball bekommen oder vielleicht schon den Punkt gewonnen,
ja,
und hätte den Punkt abgeschlossen. Und der Alcaraz hat immer so gekontert, dass der Djokovic in eine Position kam, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat.
Ja.
Und der Punkt ging von vorne los. Und es war nicht einmal so, das war bestimmt 10, 20 Mal so, sodass der Djokovic schon so die Hände in die Hüften gestellt hat und gemacht hat, ja, ich muss hier jeden Punkt 2-3 Mal gewinnen. Ja. Es ist dann einfach nicht möglich.
Ja, ja, ich hatte auch, dass man einfach sagt, bei Alcaraz hatte ich das Gefühl, er kann einfach nochmal einen Gang höher schalten. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. In diesem Finale hatte ich das Gefühl, der Novak Djokovic kann nicht noch schneller und noch präziser spielen, aber der Alcaraz kommt trotzdem dran.
Ja, und spielt einen guten Ball zurück. Und spielt einen
unfassbaren
Ball zurück. Ja. So gut, dass der Punkt wieder von vorne losgeht. Ja. Und ich meine, man kennt das selbst, wenn man mal gegen einen spielt, der deutlich besser ist, ist das meistens das, was man am ehesten merkt. Man spielt einen super Ball und gegen die Leute auf seinem Level ist es ein Punkt, aber gegen einen besseren kommt der Ball eben zurück.
Ja.
Denkst du so, was passiert denn hier gerade?
Ja.
Also gerade als Jugendlicher, wenn man in bessere Gruppen mal gesteckt wird und spielt mit denen, das ist eigentlich das allererste, was auffällt.
Ja.
Du spielst gegen besseren, du spielst deinen besten Ball, der reicht nicht. Der kommt immer wieder zurück, der Ball. Dann merkst du so, wow, ich bin hier in Position, da war ich noch nie, weil ich noch nie so weit gekommen bin.
Ja,
ja, weil der Ball kommt nochmal zurück, das kenne ich gar nicht.
Ja.
So war das Gefühl bei Djokovic, also beim Zuschauen.
Mhm. Ja, unterm Strich für mich dann vielleicht jetzt kein deutliches Finale, aber auch ein klares Finale vielleicht. Sieger Carlos Alcaraz, der das ganze Turnier seinen ersten Australian Open-Titel geholt hat, ist, glaube ich, der jüngste Spieler mit dem Career Grand Slam, also alle Grand Slams gewonnen, Australian Open.
Sein 7. Grand Slam Titel?
French Open, genau. Mit 22 ist er oder 23?
22.
Ja, das sind natürlich irgendwo schon Zahlen der Superlative. Novak Djokovic hat sich auch in der Rede gesagt, dass es eigentlich schon legendär ist, was er hier leistet. Ja, irgendwie Sky is the limit bei ihm. Man weiß nicht, wo das aufhört. Ich sehe auch gerade nur eigentlich ja 2 Spieler, 3 Spieler. Das sind die, die jetzt im Halbfinale waren, die da irgendwie im Wörtchen mitreden können. Und wir reden hier von einem, der ist 38 und der andere hat noch nie einen Grand Slam gewonnen. Ja, also der muss auch erst nochmal im Halbfinale und Finale noch gewinnen, der Zverev. Ja. Aber von allen anderen, da sehe ich so eine massive Lücke, wenn Alcaraz fit ist und Sinner fit ist und die ihr bestes Tennis spielen. Weiß ich nicht, wie man die schlagen soll.
Ja, also das ist vielleicht auch so die große Kritik, die ich an das aktuelle Tennisgeschehen habe, wenn mich einer fragen würde. Und zwar, dass die vielleicht auch gerade in einer Generation sind, wo es denen in Anführungszeichen sehr leicht gemacht wird, Sinner und Alcaraz, alle Titel unter sich auszumachen. Und für mich ist der Beweis dafür, wenn 38-jähriger Djokovic der einzige ist, neben Zverev, der den wirklich gefährlich werden kann und die stoppen kann, ja, dann ist das von den anderen einfach zu wenig. Und wenn ein 38-jähriger Djokovic dann noch mithalten kann, dann kann es ja nicht so sein, dass die völlig auf einem anderen Planeten unterwegs sind, Alcaraz und Sinner. Ja. Weil wenn ein 38-jähriger Djokovic da mitspielen kann, dann hätten ein 28-jähriger Djokovic da erst recht mitspielen können. Ja, also klar ist es unglaublich, was die für eine Leistung bringen, die zwei. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt im Vergleich zu früher so noch mal eine Stufe mehr ist, dass man nicht mithalten kann.
Mhm.
Ich glaube eher, die anderen Spieler, die müssen schauen, dass die da irgendwie Anschluss finden.
Ja.
Wer das aber sein soll, kann ich dir aktuell auch nicht sagen.
Ich auch nicht und ich sehe auch keinen, der ist da, gerade wenn ich mir diese Spiele angucke, es ist schon einfach ein spielerischer Unterschied, muss man einfach sagen. Es ist jetzt nicht so, okay, der hat jetzt in 5. oder in ganz knapp in 4 Sätzen gewonnen, es hätte auch andersrum ausgehen können. Ich sehe einfach, dass es da vielleicht auch spielerisch ein bisschen hapert. Ja, also schaue ich mir einen Ben Shelton an oder einen Alex de Minaur, fehlt mir gerade die Fantasie, dass ich die in dem Finale sehe und so ein Match spielen oder ein Halbfinale spielen wie Djokovic gegen Sinner.
Die hätte die überhaupt knacken können.
Ja,
das sehe ich überhaupt nicht.
Sehe ich gerade noch nicht, aber man kann sich auch täuschen. Ja. Ja.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja vorher getippt haben und alle sind natürlich gespannt auf die Auflösung. Also man kann natürlich vorwegnehmen, wir haben wieder sehr schlecht getippt. Wir sollten also keine Sportwetten machen. Würden viel Geld verlieren.
Aber genau, dass wir schlecht tippen. Ich meine, wir haben auch keine Ahnung, aber es zeigt doch einfach, es ist super schwierig, im Tennis was vorherzusagen, weil wer hätte denn geglaubt, dass jetzt von der Setzliste 7 von 8 Spielern im Viertelfinale sind und das sind 7 von 8 Spielern aus den Top 8 im Viertelfinale sind. Das hätte ja vorher keiner geglaubt, da hatten wir ja schon Jahre gehabt. Keine Ahnung, erinnert dich vielleicht an irgendein Turnier vor 1,5 Jahren bei den Australian Open, bei einem Grand Slam. Da haben da andere Leute drin gestanden. Die haben da überhaupt nichts zu suchen. Es ist einfach wirklich, die Dichte ist so krass geworden, dass da, für mich ist es eine Überraschung, dass die gesetzten Spieler so konstant waren. Das ist für mich eine Überraschung. Vielleicht ist das für mich die größte Überraschung dieses Turniers.
Lass uns ganz kurz durchgehen. Sieger, ja. Hast du getippt Sinner, Sabalenka, beides falsch.
Perfekt.
Ich hatte Djokovic, Anisimova, beides falsch.
Sehr gut.
Biggest Upset hast du Zverev. Ich hatte Alcaraz. Nein, beides falsch. Größte Überraschung hattest du Dimitrov, ich hatte Hurkacz. Beides falsch.
Beides falsch.
Durchbruch. Du hattest Kier, ich hatte Thien. Thien war im Viertelfinale, würde ich mal sagen, war bestimmt der schlecht gesetzte Spieler.
Ich würde sagen, da hast du auf jeden Fall gepunktet.
Da kann man
25 hat, ich finde, Thien ist einer, auf den man gucken kann und muss. Und das ist für mich eine Überraschung, dass der im Viertelfinale steht. Also wenn du davon ausgehst, im Viertelfinale sollte eigentlich die Top 8 stehen. Ja, und er steht mit
Allzu junger Spieler.
Als junger Spieler, muss ich sagen, ist das hast du auf jeden Fall, da kriegst du den Punkt.
Perfekt. Dann Bold Prediction hattest du außerhalb der Top 15 im Halbfinale. Also ein Spieler außerhalb der
Top 15. Leider nicht.
Nein, ich hatte ein Finale ohne Sinner oder Alcaraz. Also ich meinte damit, glaube ich, Sinner und Alcaraz, dass die beide nicht im Finale sind. Ja, war auch nicht der Fall. Also aus 5 Kategorien hätten insgesamt 10 Punkte werden können.
Genau.
Es ist einer geworden bei mir. Ja, sehr schlecht.
Schlecht.
Also wenn ihr mal irgendwie einen Rat von uns wollt, fragt uns nicht.
Genau, also wenn ihr Geld verdienen wollt mit Spielwetten, da seid ihr bei uns an der falschen Stelle.
Ja.
Unterm Strich, letzte Frage an dich bei den, jetzt reden wir nur von grundsätzlich bei den Herren einfach mal, weil wir einfach sehr viel geguckt haben, von 0 bis 10. Wie würdest du den Grand Slam einordnen von vielleicht von der vom Spannungslevel 0 ist Katastrophe oder voll langweilig und 10, boah, das war absolut geil.
Also ich würde da in die Mitte gehen bei 5.
Ja.
Und auch nur wegen Djokovic.
Okay.
Weil der, finde ich, hat für mich nochmal dieses Spannungslevel nochmal ein bisschen reingebracht im Halbfinale und Finale. Ansonsten, okay, Alcaraz und Zverev auch. Ansonsten fand ich es wirklich, hat mich nicht vom Hocker gerissen.
Okay.
Und du?
Ich wäre bei 6 und auch, weil ich sage, diese Halbfinals fand ich einfach wirklich herausragend, saugeil zu gucken. Finale war auch toll. Wie gesagt, muss man auch sagen, krasses Niveau trotzdem. Ja, da bin ich bei 6 einfach. Aber die Runden zuvor waren mir dann doch irgendwie so ein bisschen, plätschert so ein bisschen dahin. Genau, jetzt beginnt ja im Februar, geht ja weiter wieder mit Tennis. Ja, es gibt jetzt immer die
Sandplatztour gibt es jetzt.
Sandplatztour in Südamerika.
Und Europa-Hallentour.
Habe jetzt nicht gehört, dass Zverev die dieses Jahr spielt. Ich glaube, er lässt sie vielleicht mal aus. Ja. War ja letztes Jahr nicht so erfolgreich. Ist auch, glaube ich, das Richtige, mal zu regenerieren. Alcaraz ist auch schon wieder in Spanien angekommen, habe ich gesehen, Videos. Und relaxt mal eine Runde. Genau. Und viele kleine Turniere. Wir hätten die gerne nochmal von Koblenz berichtet. Leider dieses Jahr nicht. Aber wir sind gespannt. Und dann geht es ja dann im März weiter mit Amerika. In den Wells, Miami. Und dann kommt eigentlich schon wieder die schönste Zeit.
Genau, die Sandplatz-Tennis.
Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. So, wir verabschieden uns von den Australian Open 2026 und hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.